Guten Morgen alle zusammen. Ich ertappe mich schon dabei, wie ich automatisch meine Hände in die Hosentaschen stecke. Und das ist so ein Ausdruck von, ach schön bei euch, gemütlich, das sind wir wieder. Ihr dürft gerne die erste Folie von meinem, ach die kann ich selber mittlerweile, also alles ist da, wunderbar. Leute, es ist gut, wenn wir uns gut fühlen, oder? Aber ist nicht immer so, oder? Wir fühlen uns nicht gut, nicht immer gut. Nur nicht einmal, obwohl wir Gottes Kinder sind, fühlen wir uns immer gut. Wir haben gerade, Beate hat es vorher gesagt, jetzt hoffentlich bald da draußen Sommer. Die Pflanzen da, die tun schon andeuten, dass demnächst der Frühling dann auch voll durchbricht und danach kommt für gewöhnlich der Sommer. Ich verlasse mich drauf. Aber hinter uns liegt, und das haben wir alle auf dem Schirm, ein Winter mit einem Schlagwort, das alldurchziehend war, und das war Energiekrise. Leute, ich bin in meinem Wohnzimmer gesessen diesen Winter in einer Art, wie ich es noch nie getan habe. Denn für mich ist das ultimative Gefühl von Freiheit, dass ich immer und zu jeder Zeit in meinem Wohnzimmer nur im T-Shirt bin. Meine Frau und ich haben da völlig unterschiedliche Auffassungen. Und sie sagt, wo ist das Problem bei einem Pullover und einer Decke? Und ich sage, nein, Freiheit ist T-Shirt. Und ich habe dieses Jahr Pullover getragen und Decke. Und Leute, erzählt es nicht weiter. Sogar Tee getrunken. Es gibt Dinge, man hätte nie gedacht, dass es so weit kommt. Aber Leute, manchmal haben wir doch auch persönliche Energieprobleme, Energiekrisen. Und das ist gar nicht schlimm. Das ist nicht angenehm. Aber das ist nicht ungewöhnlich und ich finde es auch wichtig, dass wir darüber sprechen, auch als Gläubige, dass wir Zeiten haben, wo wir zu wenig Energie haben und wo wir ermatten. Und wisst ihr, was ich schön finde? Die Bibel ist voll davon. Die Bibel ist voll von Beispielen von Menschen, die keine Energie mehr hatten. Nur, wir springen über diese Parts total schnell drüber und gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Glanz zu Gloria. Manchmal auch, weil wir denken, nur damit verherrlichen wir Gott, wenn wir nur über Hey, Chaka sprechen. Ah, Leute, mich holt manchmal mehr ab, wenn ich auch die geerdeten Sachen lese. Und ich habe euch heute eine so sehr geerdete Geschichte mitgebracht und die findet sich im Alten Testament, im ersten Buch Könige. Und ich werde heute über Energieressourcen und emotionale Stärke sprechen. Und das ist für mich so ein Beispiel, und zwar der Elia. So ganz kurz vom Kontext her, damit ihr so wisst, wo das steht. Man kann jetzt während der Predigt schlecht zwei Kapitel parallel komplett lesen. In Israel ist seit 3 Jahren Dürre. Es regnet nicht, der Boden ist trocken. Noch dazu leidet das Volk unter der bösen Königin Isabel und ihrem Mann Ahab. Ja, der war so böse, dass sogar Moby Dicks Ahab von ihm seinen Namen hat. Also Ahab, König Ahab war noch schlimmer als der Kapitän in Moby Dick. Und Isabel, seine Frau, noch viel übler. Und dann gibt es den Elia, den Propheten Gottes. Und in diesen Kapiteln lesen wir von dem berühmten Gottesbeweis. Auf dem Berg Karmel. Und es versammeln sich die Baalspriester auf der einen Seite und auf der anderen Seite Elia. 450 Baalspriester, noch ein paar hundert andere Priester und er steht hier. Und ich möchte ein Schlagwort nennen, weil es fällt immer wieder in dieser Bibelstelle. Allein, allein. Es ist immer wieder allein, allein. Und Elia sagt auch immer wieder allein, allein. Aber jetzt haben wir diese Situation und es geht in diesem Kontext darum, was ist der wahre Gott, Baal oder Jahwe? Wer schafft es, Feuer vom Himmel regnen zu lassen? Das ist die Idee. Also hier ein Altar, Opferfleisch drauf. So, wer bringt Feuer? Die Baalspriester dürfen anfangen. Elia ist total Gentleman, lässt ihnen den Vortritt. Und die fangen an und tanzen um das Fleisch drumherum und um den Altar und schreien und rufen. Irgendwann merken sie, es wird mal heißer. Und was echt nicht hilfreich ist, ist, dass Elia dann anfängt, sie zu ermutigen. Indem er sagt, oh Leute, ich kenne mich da ein bisschen aus, vielleicht müsst ihr lauter Und die fangen an und drehen völlig am Rad und gehen ab wie Schnitzel und schreien und tun und rufen und es passiert nichts. Elia geht so weit, dass er irgendwann sagt, oder oh, es könnte natürlich sein, euer Gott ist vielleicht gerade auf der Toilette. Und das steht wirklich so in der Bibel drin, das ist der Hammer. Und die werden narrisch und die gehen ab und fangen an, sich ins Fleisch zu schneiden und zu ritzen und mit ihrem Blut zu untermalen, wie ernst sie es meinen. Aber es passiert nicht. Ja, nicht. Jetzt ist Elia dran. Und Elia sagt sich, naja, wir haben ja gerade Dürre, das wisst ihr. Und könnte ja sein, wenn jetzt Feuer hier entsteht, dass irgendjemand sagt, ja, weil jemand eine Colaflasche liegen lassen und durch das Glas oder Selbstentzündung, bringt mal Wasser. Ich vermute, das war schwer zu organisieren. Und die bringen 4 Eimer Wasser und schütten die über sein Altar drüber. Und Elia sagt sich, wo wir den Altar jetzt mit 4 Eimern Wasser überschüttet haben, wie wäre es mit nochmal 4 Eimern Wasser? Und die gehen nochmal los, holen 4 Eimer Wasser und schütten nochmal über alles drüber. Und Elia lässt einen Graben um seinen Altar, drumherum graben, und sagt, ich hätte da noch eine Idee, er bringt mir doch mal 4 Eimer Wasser. Und die holen nochmal 4 Eimer Wasser, echt Verschwendung von dem kostbaren Wasser, und schütten es drüber. Jetzt ist so der Graben voll mit Wasser, alles ist durchdrängt, patschnass. Und Elia spricht ein einfaches Gebet. Feuer kommt vom Himmel, leckt das Wasser auf in dem Graben, verbrennt das Opferfleisch und den Altar gleich mit. Also vom Altar ist nichts mehr übrig. Und alle sehen, wer der wahre Gott ist. Ich kürze das ab. Für die Baalspriester geht die Sache überhaupt nicht gut aus. Die Sache endet sehr FSK 18. Und nach dieser großen Metzgerei, die dann da entsteht, ist natürlich Elia so motiviert, weil er gesehen hat, wie Gott wirkt, dass er von dannen zieht, Chaka ruft, happy ist, und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Was sogar bei Elia ein bisschen ironisch ist, weil er ist ja nicht gestorben. Insofern, trotzdem geht er von dannen und ist wohlgemut und preist den Herrn und nichts kann ihn entmutigen. Richtig? Ja, aber das muss stimmen, weil überlegt mal, was der erlebt hat. Der muss doch für immer motiviert sein. Nicht. Nein, weil Isabel lässt nämlich Elia ihre Glückwünsche ausrichten. Sie sagt, du Elia, ich habe gehört von der Geschichte, die du auf dem Karmel da abgezogen hast. Meine Glückwünsche, was ich dir noch sagen wollte, ist, bis morgen um dieselbe Uhrzeit lege ich dich um. Ich mache mit dir das Gleiche, was du mit den Baalspriestern gemacht hast. Ich bringe dich um. Elia reagiert natürlich, Isabel wer? Ich habe Jahwe auf meiner Seite. Die kann mir gar nichts. Und er geht von dann und lebt zufrieden bis an ihn. Auch nicht. Nein. Wir lesen jetzt eine Stelle, für die ich unfassbar dankbar bin. In 1. König 19, Vers 3. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben. Was? Wisst ihr was? Das ist so nah an Peter dran. Früher, als Kind, ich habe das nie verstanden. Ich lese diese Wunder, die Gott tut. Klar, durch Charlton Heston und die 10 Gebote war das Größte für mich die Teilung des Meeres. Und ich denke immer, die können doch nie wieder danach zweifeln. Wie kann das sein, wenn du sowas erlebt hast? Elia sieht Feuer vom Himmel kommen. Ein paar Stunden später, ich habe Angst, ich renne weg. Wer will mich retten vor Isabel? Gott saß wahrscheinlich im Himmel und war so... Und wisst ihr, das begegnet mir so, weil ich erlebe große Dinge mit Gott und die sind so klar Gottes Wirken, dass ich aus ganzem Herzen Lieder mitsingen kann, wie du sie spielst, Frankie, von seinen Wundern, von seiner Größe. Und dann kommt eine Sache, diese eine Frau, und die sagt, nein, ich finde dich und ich mache dich platt. Und du kriegst Angst und dein ganzer Boden unter dir wird weggezogen. Say what? Das, Leute, das macht mich glücklich, dass das in der Bibel steht. Weil das ist so menschlich. Und Elia flieht in die Wüste. Nach einem Tag steigt sogar sein Diener aus und sagt, jetzt wird mir es zu wüstig. Und Elia geht in die Wüste, sinkt nieder unter einem Ginsterbusch. Weil er ist allein. Und er möchte sterben. Ich weiß, ich bin nicht mehr im Bild für YouTube, aber hallo, vielleicht seht ihr meine Hand. Elia ging es auch nicht besser, war nur noch die Hand zu sehen. Und er sinkt nieder, will sterben, schläft ein vor lauter Erschöpfung. Und er wacht auf, weil ihn jemand anstupst. Und es ist ein Engel. Und er hat für ihn frisch gebackenes Brot und Wasser. Was? Wie reagiert Elia darauf? Also so wie ich lese in der Bibel. Er nimmt das Wasser, das Brot, sagt, danke, isst's und schläft wieder ein. Das ist so da. Völlig normal, dass ein Engel vorbeikommt und dir in der Wüste Essen hat. Der wird wahrscheinlich aber trotzdem nicht vor Isabel retten können. Versteht ihr? Die Ermutigung hat noch nicht funktioniert. Der Engel stupst ihn nach einer Zeit nochmal an. Sagt Elia, steh auf, iss und trink. Und Elia isst nochmal, trinkt nochmal. Und jetzt hat er so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte durch die Wüste geht bis zum Berg des Herrn. Und am Berg des Herrn, also er sucht Begegnung mit Gott, das finde ich ganz faszinierend, hat eine Begegnung, einen Impact, einen Encounter mit Gott, der phänomenal ist. Und das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam ein bisschen angucken. So gut, er geht in eine Höhle in diesem Berg, an diesem Berg. Und jetzt steigen wir ein in 1. König 19, ab Vers 11b. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge zerteilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde. Yes. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Wir wissen alle, Feuer, gerade auf dem Kabel passiert. Wer kommt jetzt wohl? Nee, der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und eine Stimme sprach. Und was diese Stimme jetzt sagt, ist so, so gut. Die Stimme sagt nämlich, Elia, was tust du hier? Ich liebe es, weil ich mich frage, wie oft in meinem Leben Gott neben mir stand. Ich verzagt bin am Boden zerstört und Gott sagt, Peter, was tust du hier? Und es ist ein bisschen dieses mütterliche, alles wird gut, aber auch ein, was machst du für ein Floß? Was soll das ganze Gedöns? Und jetzt lässt er Elia sich ausheulen und Elia kotzt sich aus vor Gott und sagt, Gott, was ich hier tue, du hast hier da gerade eben. Er redet nicht mehr von der Sache mit Baal und von dem Feuer. Er sagt auch nicht Danke, sondern nur allein bin ich, allein. Ich habe keine Kraft mehr, ich will nicht mehr, ich bin durch, ich will nicht mehr, allein. Und ich bin der Einzige, der übrig ist, Gott, der Einzige. Und Gott sagt, naja, die einen sagen so, die anderen so. Der Einzige, ich habe nachgezählt, nach meiner Zählung sind es 7000, die übrig sind. Aber gut, der Einzige, Elia. Und wow, es ist so gut. Und was dann Gott tut, ist, nachdem Elia sich ausgeheult hat, Gott schenkt Elia eine Lösung. Und zwar eine multiple, riesig große Lösung. Elia darf neue Könige einsetzen über das Volk. Er darf sie salben und Gott gibt Elia Elisa zur Seite und löst ihn ab. Er gibt ihm jemand, der ihn stützt und der übernimmt. Und wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, dann hören wir eben, was wir vorher gehört haben. Elia wird höchstpersönlich von einem feurigen Wagen abgeholt und in den Himmel transportiert. Wow, das ist mal ein Finale. Ist das krass. Aber Leute, wenn wir nicht vom Finale her denken, haben wir einen Menschen, der keine Energie mehr hat. Haben wir einen Menschen, der am Boden zerstört ist und aus seiner Sicht ist er allein. Und jetzt sei ehrlich zu dir, wenn du mal das ganze heilige Getue weglässt, wie oft fühlen wir uns allein? Wie oft ermattet und wir vergessen das Feuer, wir vergessen das Wunder und sehen nur diese eine Stimme, die sagt, ich werde dich finden und ich mache dich platt. Und Gott kennt das. Und wisst ihr was, das beruhigt mich und das tut mir so gut. Gott sagt zwar, was tust du hier, Elia, aber wir lesen nicht, dass er mit ihm schimpft. Das ist so schön. Ich möchte heute über emotionale Stärke sprechen und habe das als einen Einstieg gewählt, weil ich jetzt in der zweiten Hälfte ein bisschen ein menschliches Konstrukt nutzen möchte, um zu untermalen, was ich meine. Heißt, das ist mein Disclaimer vorweg, was jetzt kommt, ist nicht aus der Bibel, sondern aus der Leadership-Management-Literatur. Aber ich stelle fest, dass die Prinzipien dahinter sehr wohl aus der Bibel sind. Und wir werden einen Widerhall finden. Nur für die von euch, die sagen, was redet der denn da, das ist jetzt gar nicht biblisch. Es ist sowas wie eine Hilfe, die uns eine Möglichkeit gibt zu verstehen. Und zwar möchte ich heute sprechen über den EQ, den Erfolgsquotienten, also über emotionale Intelligenz. Denn ich finde, das ist etwas, was uns eine gute Darreichung gibt. Wie kann ich das konkret in meinem Leben verankern, dass ich weniger kraftlos werde? Und in der Literatur, gerade im Leadership-Bereich, wird mittlerweile der EQ enorm hochgestellt und auch in den großen Konzernen, Firmen und Verbänden gelehrt. Und zwar mehr und höher als der IQ. Was ich ganz spannend finde. Das hat mich schon damals in der Schule völlig fuchsig gemacht. Ich hatte diese Klassenkameraden, vielleicht hattet ihr die auch, die hatten immer Einser in jedem Fach. Aber wenn es rausging auf den Schulhof, waren sie verloren. Die hatten eine Intelligenz durch Erlerntes, aber waren nicht überlebensfähig in der Welt. Bei mir war es leider... Ich habe kürzlich, weil unsere Jüngste gerade die mittlere Reife macht, mein Abschlusszeugnis nochmal rausgeholt. Und Leute, ich war überrascht. Ich hatte es nicht so schlecht in Erinnerung. Wenn du die Noten deines Kindes erwartest und als Eltern beurteilst, ob die Noten gut oder schlecht sind, gehst du irgendwie von was anderem aus, als das, was in deinem... Aber es war auch eine andere Zeit. Sei es drum, ich habe, vielleicht war der Schulhof auch nicht meine Stärke, aber später im Leben festgestellt, ich habe Skills, mit Menschen umzugehen, die helfen mir im Alltag enorm, vor allem in der Begegnung mit Menschen. Auch auf der Bühne später habe ich das gemerkt. Bis heute, Leute, wenn ich einen Gag platzieren will, es funktioniert meist, obwohl meine Kinder mir eindrücklich sagen, Papa, du bist nicht witzig. Ja. Was wissen meine Kinder schon? Nee. Wenn wir von emotionaler Intelligenz sprechen, dann möchte ich jetzt vielleicht den IQ sogar ganz bewusst Energiequotienten nennen. Denn, so die Theorie, dieser EQ gründet auf 5 Kernkompetenzen. Und wenn man die berücksichtigt, hat man gute Chancen, weniger kraftlos zu werden. Und die möchte ich uns mitgeben und dann am Schluss auch wieder mit der Bibel in Einklang bringen. Also das ist das, was ich jetzt vorhabe. Ich weiß, es sind ein paar Etappen. Für die von euch, die Angst vor langen Predigten haben, zu hören, es sind 5 Punkte. Was? 5? Ich versuche das so unterhaltsam und schnell wie möglich zu machen. 1 war spätestens Ende von der Predigt. Richtig, Petra? 1, alles gut, alles gut. Es gibt Leute, die machen diesen Gag und die predigen immer 50 Minuten. Und dann denkt man wirklich, nicht witzig. Nicht witzig. Aber lasst uns da ein bisschen reingehen. Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Selbstwahrnehmung. Und ihr könntet meinen, Peter, logisch, das ist das Obligatorischste von allem. Und tatsächlich, ich bin ja als Coach und als Berater tätig. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, frage ich die oft als allererstes, wie geht's dir? Die Floskelfrage des Jahrtausends. Das machen wir jeden Tag. Hey, und wie geht's dir? Aber unsere ganze Körpersprache sagt, bitte sag mir gut, weil sonst habe ich keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Unsere ganze Ausstrahlung ist, eigentlich fragen wir, wie geht's dir, aber sagen damit, dir geht's gut, gell? Ich habe mir vor bestimmt 10 Jahren angewöhnt, ich frage nur noch, wenn ich bereit bin zu hören, was mein Gegenüber mir sagt. Und zwar nicht nur verbal, sondern vor allem in der Gestik. Und die ist viel, viel aussagekräftiger als das Wort. Frag jemand, wie es dir geht. Und eine Antwort, die oft kommt, ist zum Beispiel, du Peter, gut. Und wisst ihr, dieses du Peter, Komma, ist schon die Hälfte der Antwort. Und die andere Hälfte ist, Und ich sage dann, okay, du hast am Schluss gesagt, gut, aber was heißt du Peter, Komma und zweimal links, zweimal rechts? Und du weißt, da ist eine Geschichte dahinter. Dann sind die Leute meistens überrascht, dass man bereit ist, das zu hören. Aber worauf ich raus will, ist, wir sind sehr, sehr schlecht darin geworden, überhaupt zu realisieren, wie geht es mir selbst wirklich. Weil wir es nicht mehr gewohnt sind, dass wir darauf antworten müssen, aber auch, weil wir nicht gewohnt sind, es zu ergründen. Das heißt, meistens, was als nächstes kommt, ist, die Leute verlieren sich in Details. Wie geht's dir? Und dann kommt als Antwort, du, beruflich ist super gerade, privat habe ich ein paar so Sachen und gesundheitliches. Und ich mache dann, meh, Buzzer. Nein, nein, ich will in einem Gesamtbild wissen, wie geht's dir? Was? Ja, ganz einfache Sache, man kann eine Skalierung machen mit jemandem. Das heißt, man legt auf dem Boden zum Beispiel Zahlen von 0 bis 10 hin. Und 0 ist, ich schneide mir jetzt bald die Pulsadern auf. Und 10 ist, die Gravitation kann mich bald nicht mehr halten. Und dann sagst du, jetzt sag mal gesamt, wie geht's dir, stell dich auf eine Zahl. Und dabei ist gar nicht so entscheidend, auf welche Zahl sich jemand stellt, sondern dass du dir bewusst wirst, in dem Gesamten, was macht, dass mir es privat gut geht, aber beruflich schlecht geht mit mir. Weil das hilft ja nichts. Manchmal kann es beruflich dich dann so runterziehen, dass alle anderen Bereiche, die gut sind, nicht mehr tragen. Dann stellt sich jemand beispielsweise auf eine 6. Und jetzt ist nicht entscheidend, mit der Person zu sprechen, ah, die geht's so mittelgut, sondern die Frage, was braucht es, damit du nächste Woche auf einer 7 stehen würdest? Oder wenn das nicht hilft, was müsste passieren, dass du nächste Woche auf einer 5 stehst? Und dann merkst du plötzlich, oh, so geht's mir. Und wisst ihr, was spannend ist? Ich habe in den letzten Jahren mehrere Freunde in den Burnout-Rennen sehen. Und was sie alle gemein hatten, war, als ich sie gefragt habe später, sag mal, warum hast du nicht früher darauf reagiert, dass dir es nicht gut geht, dass die Leute gesagt haben, ich hätte gar nicht gemerkt, dass ich so gestresst war. Ich habe das schon öfter gehabt und auch anstrengendere Phasen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Und Leute, ich bin da ganz ehrlich, letztes Jahr war ich selber an einem Punkt, wo es mir nicht gut ging, aber ich bin gelaufen und gelaufen und gelaufen und noch nicht mal hauptsächlich aus der Motivation raus, the show must go on, sondern aus Treue und geistlich untermalt. Dienstbereitschaft, vielleicht sogar Leidensbereitschaft. Und du ziehst es durch. Aber ich habe nicht gemerkt, dass ich immer mehr kaputt gehe. Und dann hat angefangen, mein Körper sich zu melden. Und der kam auf ganz verrückte Gedanken. Auf Schlaflosigkeit, auf körperliche Symptome. Dann gehst du zum Arzt, lässt untersuchen, der Arzt sagt, physisch alles in Ordnung. Dann merkst du, aha, aha, aber weißt du, reicht ja noch nicht, weil ich bin ein Mann. Was weiß mein Arzt schon? Und dann kam eine Frau. Wisst ihr Männer, wenn ihr eine Frau habt oder Frauen, wenn ihr einen Mann habt oder wenn ihr gute Freunde habt. Leute, wenn ihr einen Partner habt, hört auf euren Partner. Meine Frau tat das aber auf eine Art, die mir durch und durch ging und richtig wehgetan hat. Und das nicht, weil sie böse motiviert war, sondern weil sie einen Nerv getroffen hat. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ich mal wieder hochgestresst oder ermattet vor sie trat und meine Frau begann ihren Satz mit, sag mal Peter, du bist doch Mentor und Coach und mir schwach Übles. Ich habe die Pointe kommen sehen. Und schon als sie den Satz so angefangen hat, habe ich meine Erkenntnis gehabt. Und natürlich endet der Satz genauso, wie es zu befürchten war. Wenn ein Klient dir unter die Augen treten würde und Folgendes sagen würde, was du gerade zu mir gesagt hast, was würdest du ihm wohl raten? Und ich dachte, touché. Du hast so recht. Du hast so recht. Und ich habe gemerkt, ich muss was machen. Und ich habe gemerkt, ich bin an einem Punkt, wo ich noch die Notbremse ziehen kann. Und es hat mich alles gekostet. Alles. Aber ich wusste, schätzungsweise 2 Monate später hätte mein Körper die Notbremse gezogen. Und ich musste mich fragen, brauche ich eine Depression oder einen Burnout als Symptom, um endlich aussteigen zu können? Plus langen Klinikaufenthalt. Muss ich das haben? oder darf ich auch vorher? Wir haben Gott befragt und Gott hat gesagt, zieh die Notbremse, steigt aus dem Boot aus. Aber hey, das war schwer. Das war so, so schwer wahrzunehmen, mir geht es so schlecht, dass es nicht mehr weitergeht. Und Leute, das ist Selbstwahrnehmung. Und erst wenn du weißt, so geht es mir, kannst du zum nächsten Punkt weitergehen und das ist Selbstregulierung. Du kannst nur regulieren, was du weißt, wie es läuft. Und ich musste für mich eine Strategie entwickeln, wie gehe ich künftig mit meinen Kraftressourcen um, dass mir das nicht mehr passiert. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Leute, wenn ihr jetzt von mir Tipps erwartet, das ist so individuell. Du musst es für dich rausfinden. Ich finde, Leute, die können mir glaubhaft versichern, Selbstregulierung ist für sie PlayStation und eine Runde zocken. Und jemand anders von euch würde sagen, das macht mich wahnsinnig, da wird es noch schlimmer. Für mich war ganz lange Selbstregulierung als Filmfan, mir an einem freien Tag morgens um 9 schon einen Hollywood-Streifen reinzuziehen und dabei meine Surround-Anlage aufzuballern, dass meine Vermieter, die im Haus wohnen, meinten mussten, boah, der Stadt hat den geilsten Beruf der Welt. Ja, aber ich habe gemerkt, es bringt mich runter, das tut mir gut. Für manche ist es Musik. Ich habe schätzen gelernt, laufen zu gehen. Ich laufe, ich gehe raus. Ich bin eigentlich ein städtischer Typ, so dachte ich immer. Plötzlich erkenne ich, dass mir Grün gut tut. Ja, das dürfte die meisten von euch nicht überraschen. Ich habe da ein bisschen für gebraucht. Ich fand das uncool. Ich habe mir aber, das bleibt bitte unter uns, ich habe mir Wanderschuhe gekauft. Freiwillig. Und wir alle wissen, wie Wanderschuhe aussehen. Nein, es gibt auch hübsche Wanderschuhe. Alles Klischee. Aber für mich einen Weg zu finden, zu regulieren. Ich habe gemerkt, mir als kreativen Typ tut manchmal gut, meine Spiegelreflexkamera mitzunehmen und in der Natur dann ein Augenmerk auf die Schönheit zu legen, auf Ästhetik. Und wenn ich ein schönes Bild gefangen habe, dann habe ich gemerkt, das macht was mit mir. Auch die Schönheit zu sehen, hat mein Herz erhoben, Gott zum Anbeten hin. Ihr müsst euren Weg finden, wenn ihr wisst, so geht es mir, wie reguliere ich mich? Und daraus entsteht dann der dritte Punkt und das ist Selbstführung. Das heißt, Selbstregulierung ist, was tue ich in dem Moment, und Selbstführung ist, wie gestalte ich mein Leben auf lange Zeit hin so, dass ich Kraft genug habe und nicht aus Kraft rauslaufe. Ist so witzig, Leute, wir reden über die Kernkompetenzen, die geschult werden für Führungsqualitäten. Und die drei, die wir jetzt schon genannt haben, von fünf, es sind nur fünf, sind Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung und Selbstführung. Das ist der Hammer. Denkt nochmal an den Elia. Ich finde da einen Widerhall, den ich total spannend finde. Und erst jetzt, wenn du das kannst, und Leute, das mit dem Selbstregulieren und Selbstführen, das ist eine Verantwortung, die Gott uns zutraut. Und die kannst du nicht auf ihn zurückspiegeln, kannst sagen, aber Herr, du musst doch. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir Männer, oder weiß nicht, ob Männer, gut, für Frauen bestimmt auch, aber ich weiß es halt aus meiner Warte, wir haben ja manchmal ein inneres Kind, das in einer Form nach außen dringt, dass sich andere wundern müssten. Und einer dieser Spieltriebe hat mich dazu verleitet, jahrelang beim Autofahren ein Wettrennen zu fahren mit einem Gast, der immer mit dabei ist in meinem Auto, nämlich mein Navi. Nimmt die sich raus, diese Dame, mir zu sagen, wann ich anscheinend ankomme an einem Ziel. Und ich sehe das grundsätzlich anders. Ich fahre in Ditzingen los, will zu Prisma Ost filmen und dann steht da 9.35 Uhr und ich denke, nein, nein, 9.28 Uhr ist meine Prognose. Und bei jeder Zahl, die eins runtergeht, während ich fahre, denke ich, siehst du, und ich fahre und fahre. Einziger Nachteil, das geht schwer auf den Verbrauch. Das kostet nämlich Sprit. Jetzt haben wir Energiekrise. Das kann ich mir nicht mehr leisten, Leute. Also brauche ich ein neues Spiel. Und jetzt fahre ich gegen meinen Bordcomputer und der sagt mir, dein Verbrauch liegt bei so und so viel Liter auf 100 Kilometer. Und ich denke, nein, den kriege ich runter. Und ich fahre jetzt auf dem Auto, auf der Autobahn so angepasst, um meinen Verbrauch runterzubringen. Weil wisst ihr, was mein Motivator ist? Ich habe das mal hochgerechnet. Und jeder braucht ja seine eigene Währung. Und habe festgestellt, eine Tankfüllung von meinem Auto beschert mir eine Schallplatte bei meinem Lieblingsplattenhändler. Ich mache keinen Witz, Leute. Auf 100 Kilometer spare ich bis zu 4 Liter durch die andere Art. Bitte was? So, wir zwei unterhalten uns nach mal eine Runde. Hey. Meine Fresse. Hier darf auch jeder rein. Ich bin ein alter DJ. Nimm deine Währung, was es für dich auch immer ist. Ich habe Freunde, die sammeln Spielfiguren. Es gibt Leute, die kaufen sich schöne Kleidung. Was deine Währung ist, manche nennen es auch Euro. Soll es geben. Meine Währung ist Schallplatten. Ihr wisst, was ich meine. Und das hat mich umgehauen, festzustellen, ich kann mir eine Platte kaufen pro Tankfüllung, wenn ich angepasst fahre. Ich habe auch plötzlich ein Argument gehabt meiner Frau gegenüber. Hey du Süße, ich habe ja einen hohen Preis dafür bezahlt. Ich bin angepasst Auto gefahren. Ich finde das ein gutes Bild, Leute. Wir haben Verantwortung dafür, wie angepasst wir mit unserem Tempo in unserem Leben voranfahren. Wir können fahren gegen die Zeit, schnell, schnell, schneller am Ziel ankommen und wir werden kraftlos. Wir müssen schneller wieder tanken. Und wisst ihr, dann schreien wir zu Gott und sagen, Gott, bitte betank mich. Und Gott sagt, du, ich traue dir zu, dass du Verantwortung dafür hast, zur Tankstelle zu kommen und zu tanken. Aber wie wär's denn mit angepasstem Fahren? Und Leute, das ist Selbstführung. Dass ich weiß, ich fahre künftig so. Natürlich gibt es mal einen Tag, da muss ich schneller am Ziel sein oder ich merke, ich bin zu spät losgefahren und dann muss ich den Preis zahlen. Aber wenn ich es dauerhaft mache, kostet es mich einen hohen Preis. Und wenn ich das beherrsche, Leute, dann kann ich die letzten zwei Disziplinen nehmen, nämlich Empathie. Das heißt, nach anderen schauen. Das heißt, wie geht es meinem Gegenüber? Aber das kann ich erst dann, wenn ich nach mir geguckt habe. Versteht ihr? Weil das ist das Nächste, wenn ich nur empathisch gegenüber anderen bin und schaue nicht nach mir, diene ich irgendwann auch niemand mehr, weil ich werde kraftlos. Und die Verantwortung liegt auch bei uns. Denn Empathie kostet richtig Preis. Also lasst uns mal in die Bibel reinschauen. Das ist eine Bibelstelle aus dem Kolosser. Die bringt da etwas zum Ausdruck. Ich habe da hier auch schon mal drüber gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch dran. Und zwar, ihr werdet sehen, die Pointe liegt bei einem speziellen Wort. Zieht an nun als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Güte, Demut, Milde, Langmut. Und dieses herzliche Erbarmen finden wir, wenn wir in der Bibel tief schürfen, als den Ausdruck Eingeweide des Erbarmens. So spannend, wenn wir uns den Text angucken im Griechischen, wenn immer Jesus über jemand Erbarmen hatte und der Blinde rief zu ihm, Jesus, heile mich, und Jesus hatte Erbarmen, dann kann man das, was da steht im Griechischen, übersetzen als, es drehte ihm die Eingeweide rum. Leute, sowas kostet einen Preis. Das ist nicht mit, oh, das ist aber schade. Du hast einen Schmerz, ja, das ist schade. Versteht ihr, das ist, au, ich spüre deinen Schmerz. Und das solltest du besser mit deinen Kraftressourcen gut umgehen, weil das ist das, was Jesus tut. Und ich glaube, da liegt ein Schlüssel drin, dass Jesus so Menschen begegnet. Wenn jemand mit dir weint, wow. Ich habe für mich seit 2 Monaten eine neue Definition von Empathie. Und das ist nicht mehr Mitleid, sondern ich habe ein Wort erfunden und beantrage, dass es im Duden kommt. Mitsein. Mitsein finde ich gut. Manchmal ist es einfach nur gut, wenn jemand mit dir ist. Kennst du das? Das sind die Freunde Hiobs, die 7 Tage lang einfach neben ihm in der Asche sitzen und nichts sagen. Mitsein. Manchmal will ich keine schlauen Sprüche, sondern einfach, dass jemand mit mir ist. Das kostet einen Preis. Das ist Empathie. Und dann an 5. Stelle, wenn ich das kann, Beziehungen gestalten. So, wir sind als Beziehungswesen geschaffen, Leute. Das ist Gottes Idee für uns. Gottes Idee ist nicht, dass wir allein sind. Und Leute, ich rede nicht über den Beziehungsstatus. Ich rede nicht davon, jeder muss verheiratet sein. Auch Single sein ist ein legitimer, in der Bibel getragener Beziehungsstand. Jesus selbst war übrigens Single und Paulus auch. Also ganz spannend. Nur heißt das nicht, dass Alleinsein unsere Berufung ist, weil auch für Singles dann ein Gegenüber, ein Miteinander wichtig ist. Und Leute, wir sind dafür geschaffen, um in Beziehung zu reifen und aneinander zu wachsen. Ich finde da eine ganz großartige Bibelstelle in den Sprüchen Salomos, die ich sehr mag. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht des Nächsten. Oder eine Frau schärft das Angesicht des Nächsten. Und meine Frau schärft mein Angesicht. Weil ich in Beziehung lerne. Der berühmte Philosoph und Theologe Martin Buber sagte, der Mensch wird am Du zum Ich. Wir brauchen dieses Miteinander. Und das sind diese fünf Kernkompetenzen über emotionale Intelligenz. Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, Selbstführung, auch Selbstmotivation, Empathie und dann die sozialen Kompetenzen, Beziehung gestalten. Und ich finde das ein tolles menschliches Tool, um seine Kräfte und seine Ressourcen zu verwalten. Denn wir haben Verantwortung dafür, nach uns selbst zu schauen. Wir haben Verantwortung, Gott zu vertrauen und unser Leben in seine Hand zu legen. Aber er hat uns mündig geschaffen, dass wir auch nach uns gucken. Und ich weiß nicht, wie oft Gott vor sich hin sagt, ach Peter, was tust du hier? Einfach weil ich meiner Verantwortung für mich nicht gerecht geworden bin. Und ich finde hier einen Widerhall, zum Beispiel, wenn man sich die Zeilen mal ganz genau anschaut, in Matthäus 19, wenn Jesus uns die Grundregel gibt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn oft sehen wir hier nur den Nächsten, aber überspringen, dass hier steht, wie mich selbst. Weil wir oft auch so eine Denke von Selbstverleugnung in uns haben, wo aber völlig klar ist, es steht an anderer Stelle in der Bibel, jeder guckt ein bisschen nach sich. So, wenn du eine Depression hast, dann hört das auf. Das ist ein berühmtes Zeichen für Depression. Du duschst nicht mehr, du schaust nicht mehr nach dir. Das sind diese Zeichen. Leute, wir dürfen nach uns selber schauen und sollen genauso den anderen lieben. Ich sehe hier mindestens ein Wechselspiel. Ob da eine Reihenfolge drin ist, kann ich aus dem Text nicht sehen, aber ein Wechselspiel sehe ich. Und deswegen ist gut, dass wir mit uns versöhnt sind. Ist schon gut daran, um zu erkennen, wie sehr Gott uns liebt. Denn wisst ihr, Gott liebt keine Vollpfosten. Gott liebt Kinder, die er richtig lieb hat. Und wenn er dich liebt und weil er dich liebt, kannst du dir sicher sein, du bist es wert. Deswegen darfst du dich auch lieben. Das macht unser Licht und unsere Effizienz nochmal viel, viel besser und gründlicher. Und dann aus der Motivation heraus auch andere lieben. Frankie. Genehmigt. Ja, der Einspruch ist sehr, für Leute, die es nicht gehört haben in Kamera, ich füge hinzu, und Gott liebt auch Vollpfosten. Aber du bist kein Vollpfosten. Wer auch immer diese Vollpfosten sein mögen, du bist es nicht. Und wenn es denn welche gäbe, dann liebt Gott sie auch. Können wir uns darauf einigen? Wunderbar. Ach, ist das schön, dass wir zusammenarbeiten. So passiert nichts. Da hat gestern jemand aufgepasst beim Bibelauslegungsseminar. Hervorragend. Frankie, wo wir gerade schon beim Lachen sind, ihr könnt euch schon mal, wenn ihr wollt, an eure Instrumente. Ich gehe in meine letzten Worte rein. Leute, was wollte ich damit sagen und was will ich zum Ausdruck bringen? Dass dein Energietank irgendwann leer wird, ist keine Schande und findet sich im wahrsten Sinn des Wortes, Gott sei Dank, immer wieder in der Bibel. Frauen, Männer, die keine Kraft mehr haben und Gott hat so tolle Wege für sie. Aber wir dürfen lernen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Ich glaube, natürlich sind die fünf Kernkompetenzen des IQs nicht aus der Bibel, aber ich glaube, dass wenn wir Gottes Vorschlag für unser Leben anschauen, feststellen, dass es Grundsätze von ihm gibt, die uns helfen, dass unser Leben nicht ermattet. Und Leute, selbst wenn wir ermatten, lasst uns an Elia denken. Zweimal stupst durch einen Engel und dann die Überraschung am Berg des Herrn. Wow. Und dann sein Finale. Die Begegnung im leisen Säuseln. Und Gott redet so unterschiedlich. Es ist so gut. Ich kann dir nicht sagen, wie er zu dir reden wird. Weil mal ist es Erdbeben, mal ist es Feuer, mal ist es Säuseln. Gott tut, was er tut, aber er ist gut. Und ich liebe sein. Was tust du hier, Elia? Und hey, jetzt darfst du Könige einsetzen. Und ich habe dir hier jemanden, der dich entlastet. Hier zu vertrauen auf ihn, das finde ich so gut. Wir haben einen guten Gott. Wir haben einen guten Gott und er traut dir zu, verantwortungsvoll mit deinen Energieressourcen umzugehen. Also Leute, lasst uns zur Ruhe kommen. Und lasst uns Vertrauen in ihn setzen und in Begegnung mit ihm sein. Denn das hat Elias so gut gemacht. Er hat sich aufgemacht in die Begegnung mit Gott. Er wusste, wo er Gott finden kann. Und es ist heute so viel einfacher, Gott zu finden als früher, denn wir müssen an keinen Berg mehr pilgern. Schockierende Nachricht an euch. Ihr müsst noch nicht mal zu Prisma in diese Räume kommen, um Gott zu begegnen. Es ist schön, wenn ihr kommt. Aber ihr müsst das nicht. Du kannst dort, wo du bist, Gott begegnen. Jetzt daheim vielleicht bei YouTube. Oder falls du die Predigt im Podcast anhörst, nachträglich, wo du bist. Du kannst jetzt Gott begegnen. Und vielleicht kommst du einfach zu ihm und sagst ihm, vielleicht sogar allein. Vielleicht ist das dein Gebet. Aber verlass dich auf die Zahlen, die Gott hat. Und sehr wahrscheinlich ist auch bei dir die Antwort, nein, du bist nicht allein. Und dann sei gespannt, was Gott vorhat. Und Papa, ich bitte dich, Herr, wir sind so abhängig davon, dass wir Begegnung mit dir haben. Und Herr, wir rufen deine himmlischen Lösungen. Und wo jetzt in diesem Moment jemand kraftlos ist und sich so sehnt, da komm und fall du jetzt mit einer Kraft und schenk du Begegnung und Lösung. Und bitte, Herr, lehr du uns, verantwortungsvoll mit unseren Kraftressourcen und Energieressourcen umzugehen und uns gut selbst zu führen und in deiner Führung zu sein. Herr, ja, wir wollen unsere Wege dir anbefehlen und dir vertrauen, denn du wirst es gut machen. Danke, Herr. Ich spreche Frieden aus über dich und über den Sturm in dir und seine Ruhe. Und ich spreche nochmal aus, sogar wenn du denkst, du hast was verkehrt gemacht, du bist kein Vollpfosten. Du bist ein geliebtes Kind des Herrn. Und der Herr schaut auf die Seinen. Er versorgt die Linien auf dem Feld und die Vögel des Himmels und wie viel mehr wird er dich versorgen. Danke, Herr. Du bist gut.